SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Radio SRF. Die Raiffeisenbankengruppe wächst und wächst und steigert den Gewinn. Der Referenzzinssatz für Mieten bleibt unverändert tief. Der Preisüberwacher mahnt, der Ausbau des ÖV könnte die Preise treiben. Der Vatikan hat Kardinäle aus aller Welt offiziell für die Papstwahl nach Rom eingeladen. Reiche Griechen stoßen ihre Luxusautos ab, denn ein teurer Wagen verrät Vermögen. Und vom Kahlschlag des Tropenwaldes bis zum Abschmelzen des Polareises, Achim Steiner leitet seit 7 Jahren das UNO-Umweltprogramm. Er ist der Weltumweltschützer und heute Gast im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Christoph Studer.
Die Raiffeisenbankengruppe hat letztes Jahr 635 Millionen Franken Gewinn erzielt, ein Plus von fast 7%. Wie die Raiffeisen-Gruppe weiter mitteilt, nahmen die Spar- und Anlagegelder um gut 11% zu, auf 903 Milliarden Franken. Auch die PostFinance hatte ein gutes Geschäftsjahr hinter sich. 2012 verzeichnete sie 111.000 neue Kunden. Dementsprechend wuchsen die verwalteten Kundenvermögen um 12 Milliarden Franken auf 104 Milliarden. Der Vorsteuergewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um 7% auf gut 630 Millionen Franken. Ein unverschlüsseltes Fernsehgrundangebot für Kunden des Kabelnetzbetreibers UPC Cablecom. Das ist einer der Erfolge, die der Preisüberwacher Stefan Meyerhans in seinem Jahresbericht 2012 betont. Ein weiterer Erfolg seien Einsparungen bei der Krankenkassengrundversicherung zu Lasten der Pharmabranche. Und mit 2800 Beschwerden von Konsumenten sei ein neuer Rekord erreicht worden. Der Referenzzinssatz für Wohnungsmieten bleibt in der Schweiz auf dem Rekordtief von 2,25%, dies zum dritten Mal in Folge. Das bedeutet, dass Mieter in den meisten Fällen keinen Anspruch auf einen tieferen Mietzins haben, wie das Bundesamt für Wohnungswesen mitteilt. Ausnahmen sind jene Mieten, die noch nicht angepasst wurden. Der nächste Referenzzinssatz wird im Juni publiziert. Die Wirtschaftskommission des Ständerates, die WAK, will den Jugendschutz beim Alkohol verbessern. Eine knappe Mehrheit der WAK unterstützt den Vorschlag des Bundesrates, zwischen 22 Uhr und 6 Uhr in der Früh soll der Detailhandel keinen Alkohol mehr verkaufen dürfen. Nichts wissen will die ständerätliche Wirtschaftskommission dagegen von einem Verbot von sogenannten Happy Hours. Der Bundesrat möchte am Gesetz festhalten, dieses verbietet Vergünstigungen für Spirituosen. Schweizer Eltern wissen oft nicht, welchen Risiken ihre Kinder im Internet ausgesetzt sind. Dies zeigt eine Studie der EU, zu der auch in der Schweiz 1000 Kinder und Jugendliche befragt wurden. Laut der Uni Zürich haben letztes Jahr etwa 38% der befragten Kinder Sexbilder im Internet gesehen. Weiter hätten 7% der Jugendlichen eine Person getroffen, die sie nur aus dem Internet kannten. In beiden Fällen wüssten die wenigsten Eltern Bescheid über die Handlungen ihrer Kinder. Die Schweizer Behörden wollen Asylsuchende, die für die ein anderer Staat zuständig ist, rasch identifizieren können. Zu diesem Zweck setzt die Schweiz seit letztem Dezember als einer der ersten Schengen-Staaten auf ein neues Instrument. Sie vergleicht die Fingerabdrücke der Asylsuchenden mit den Daten, die in der Europäischen Visumsdatenbank gespeichert sind. Damit konnte bisher in 87 Fällen festgestellt werden, dass die betreffende Person bereits über ein Visum eines Schengen-Staates verfügt und dass somit dieser Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist. Im Raum Zürich Flughafen Kloten-Bassersdorf sorgt der gestern entgleiste Eisenbahnwagen weiterhin für Einschränkungen im Zugsverkehr. Bis am Abend solle die Strecke wieder normal befahrbar sein, heisst es bei der SBB. Inzwischen ist klar, der entgleiste Güterwagen eines privaten Vereins wird am Ort der Entgleisung zerlegt und kommt danach zum Alteisenhändler. Das erklärte ein Vertreter des Vereins. Nach dem Rücktritt von Papst Benedikt hat der Vorsteher des Kardinalskollegiums nun sämtliche Kardinäle per Brief aufgefordert, in den Vatikan zu kommen. Dort beginnen am kommenden Montag die konkreten Vorbereitungen für die Wahl eines neuen Papstes. Wann das eigentliche Konklave anfängt, sei weiterhin offen, schreibt die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Dies werde erst dann entschieden, wenn sämtliche wahlberechtigten Kardinäle in Rom versammelt seien. Im deutschen Bundesland Niedersachsen ist ein Futtermittelskandal bekannt geworden. Nach Angaben der Behörden gelangte verseuchter Mais in rund 3500 Landwirtschaftsbetriebe. Der Mais stammte aus Serbien und war mit einem hochgiftigen Pilzgift versetzt. Es seien rund 10.000 Tonnen davon mit anderen Futtermitteln vermischt worden. Laut den Behörden ist eine Gefahr für Konsumentinnen und Konsumenten unwahrscheinlich. Bei Kontrollen seien die Grenzwerte für das krebserregende Pilzgift in Milch und Fleisch nicht überschritten worden.
12.36 Uhr. Es ist die Saison der Jahresbilanzen. Zwei der heutigen betrachten wir näher. Wir reden mit Raiffeisen-Chef Pierin Vinzenz und wir reden mit dem Preisüberwacher, der sich auch als Preisentwicklungswarner versteht. Und weiter. In Freiburg kämpft man für die Rettung der einzigen Zeitungsdruckerei, aber stemmt sich wohl vergeblich gegen die Konzentration in der Branche. Die Bahnverbindung Flughafen Winterthur ist immer noch gestört. Die Sache mit dem gestern entgleisten Güterwagen kompliziert und auch verzwickt. Kärnten in Österreich probiert einen Neuanfang, will 20 Jahre Heiderpolizumpf hinter sich lassen. Und in Griechenland gibt's Luxusautos zum Schnäppchenpreis. Vermögende stoßen ihre verräterischen Karossen ab. Und jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.560 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 22,51 gehandelt, der Dollar zu 94,02 Rappen. Das Wetter: über dem Flachland liegt Hochnebel mit einer Obergrenze bei rund 1200 Metern. Er löst sich am Nachmittag nur teilweise auf, die Temperatur im Flachland liegt bei 4 Grad. In den Alpen und im Süden ist es meist sonnig und mild. Die Höchsttemperatur liegt in den Alpentälern bei 9 und im Süden bei 12 Grad. Am Wochenende geht es mit viel Sonnenschein weiter, auch im Flachland lockert sich der Hochnebel immer mehr auf. Im Norden steigt die Temperatur auf 7 Grad, in den Alpentälern und im Süden liegen die Maximalwerte bei 13 Grad.
Die größte Genossenschaftsbank der Schweiz, die Raiffeisenbank, ist im letzten Jahr weiter gewachsen. Mit der Übernahme der ehemaligen Bank Wegelin ist Raiffeisen ins Privatbankengeschäft eingestiegen und gleichzeitig hat Raiffeisen auch im letzten Jahr mehr Hypotheken vergeben als die meisten anderen Banken. Neue Geschäftsfelder, immer mehr Hypotheken. Wie sicher ist die Raiffeisen-Gruppe? Klaus Ammann hat mit Raiffeisen-Chef Pierin Vinzenz gesprochen.
Pierin Vinzenz, das erste Jahr mit der Privatbank Notenstein, die zur Raiffeisen-Gruppe jetzt gehört. Wie hat sich das ergeben?
Wir sind sehr zufrieden nach diesen ersten 12 Monaten. Notenstein hat sich auch sehr gut integriert in die Raiffeisen-Gruppe, aber bleibt natürlich unternehmerisch selbstständig und bin überzeugt, werden auch viel Freude haben an dieser Bank.
Sie sprechen von einem ansprechenden Wachstum. Sie haben auch in Ihrem traditionell stärksten Standbein Hypotheken weitergewachsen, fast 6% mehr Hypotheken vergeben, mehr als die durchschnittliche Schweizer Bank. Ist das noch zu tragen?
Ja, wir sind sehr vorsichtig, weil wir ja jeden einzelnen Kredit beurteilen. Aber es ist auch eine Tatsache, dass die Nachfrage nach Immobilien nach wie vor groß ist. Und ich glaube, wir müssen Sorge tragen zu diesem Wachstum, das ist richtig. Aber ich glaube auch, dass wir bei Raiffeisen das Know-how haben, die Nähe zum Kunden haben, um das im Einzelfall auch sehr gut beurteilen zu können.
Sie sagen, Sie können das sehr gut beurteilen. Es gibt in der Schweiz aber eben Hotspots, wo der Markt am Überhitzen ist. Wie stellen Sie sicher, dass Sie da nicht viele Ausfälle haben, wenn plötzlich die Zinsen steigen sollten?
Wir stellen sicher, dass wir bei den großen Immobilienverkäufern nicht dabei sind. Wir haben eine Durchschnittshypothek von rund 450 bis 500.000 in den Hotspots. Und ich glaube, das zeigt auch, dass wir wirklich im selbstbewohnten Wohneigentum sind und dort auch sehr vorsichtig agieren. Und das, glaube ich, das lässt sich wirklich verantworten.
Vinzenz, jetzt hat der Bundesrat auf Betreiben der Nationalbank in den sogenannten antizyklischen Kapitalpuffer eingeführt. Das heißt, Sie müssen mehr Geld hinterlegen für jede Hypothek, die Sie vergeben. Haben Sie dieses zusätzliche Geld?
Ja, die Raiffeisen-Gruppe hat in den letzten Jahren den Gewinn immer erhalten. Das heißt, wir haben genügend Eigenmittel, um auch diesen Anforderungen nachzukommen. Aber nichtsdestotrotz werden wir natürlich weiterhin sehr vorsichtig agieren im Markt.
Trotzdem haben Sie zusätzliche Finanzierungsmaßnahmen angekündigt. Was steckt dahinter?
Ja, wir können uns durchaus vorstellen, wieder eine Kapitalmarkttransaktion zu machen, weil wir ja sehr viel Eigenmittel oder praktisch 98% der Eigenmittel ist Kernkapital, also physisch vorhanden, nicht ein derivatives Instrument. Dadurch haben wir durchaus Potenzial, das Eigenkapital über Kapitalmarkttransaktionen noch zu erhöhen.
Also Sie haben jetzt genug Geld, um diesen Kapitalpufferanforderungen zu erfüllen. Aber wenn noch etwas geschehe, dann würde es knapp.
Wir beobachten eher den Markt. Und wenn der Markt attraktiv ist, sind wir durchaus bereit, auch Eigenmittel aufzunehmen auf dem Markt, um die Basis auch zu stärken. Grundsätzlich gilt, eine Bank sollte einfach genug Eigenmittel haben.
Sagt Raiffeisen-Chef Pierin Vinzenz. Bequem sitzen und schnell an den Arbeitsplatz reisen oder in die Ferien und das möglichst billig. Das verlangen Pendler und Freizeitreisende vom öffentlichen Verkehr. Doch bei den Tarifen warnt Preisüberwacher Stefan Meyerhans vor Illusionen. Der geplante Ausbau des öffentlichen Verkehrs werde teuer und drohe zu einem Teil auf die Kunden abgewälzt zu werden. Elmar Plotzer.
An steigenden Kosten sei nicht nur der starke Franken und der schwache Euro schuld, sagt Preisüberwacher Stefan Meyerhans. Nein, auch in der Schweiz selber gäbe es politische Maßnahmen, die dazu führten, dass Industrie und Gewerbe, aber auch Konsumentinnen und Konsumenten immer höhere Abgaben entrichten müssten. So sei der weitere Ausbau des öffentlichen Verkehrs eine zweischneidige Angelegenheit.
Ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, dass jede Investitionsentscheidung, kann man nicht isoliert betrachten, jede Investitionsentscheidung führt auch dazu, dass man nachher den Betrieb finanzieren muss.
Und finanzieren müssen das auch die Bahn- und Buspassagiere. Wenn der Fahrplan ausgebaut werde, schlage sich das häufig in höheren Abo- und Ticketpreisen nieder. Der Preisüberwacher nimmt hier die Politik in die Pflicht. Sie müsse sich genau überlegen, in welchem Maß der weitere Ausbau des Bahnverkehrs wirklich sinnvoll sei. Man müsse sich nämlich jedes Mal fragen,
was heißt das für Herrn und Frau Schweizer? Herr und Frau Schweizer, der jeden Tag zur Arbeit pendeln muss, Herr und Frau Schweizer, der auf den öffentlichen Verkehr angewiesen ist, Schüler, die in die Schule fahren müssen.
Man müsse eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen, sagt Meyerhans. Allerdings ist es ein Dilemma. Immer mehr Leute fahren Bahn und alle wollen schnelle und regelmäßige Zugsverbindungen, aber niemand bezahlt gerne höhere Ticketpreise. Politisch stehen die Zeichen auf einen weiteren Ausbau des Bahnverkehrs. Im Rahmen der sogenannten Fabi-Vorlage haben sich bereits der Ständerat und die vorberatende Nationalratskommission für große Investitionen ausgesprochen. Über 6 Milliarden Franken sollen in den Ausbau der Bahninfrastruktur investiert werden. Fast doppelt so viel, wie der Bundesrat eigentlich vorgesehen hat. Da bestehe eben die große Gefahr, dass am Schluss auch die Bahnkunden zur Kasse gebeten würden, sagt Meyerhans. Auch die Energiepreise machen dem Preisüberwacher große Sorgen. Gerade im Hinblick auf den geplanten Atomausstieg und den Ausbau der alternativen Energieträger ist das politisch eine heikle Frage. Meyerhans stellt den Ausstiegsbeschluss nicht in Frage. Aber man müsse auf der Hut sein, dass die Energiepreise im Rahmen blieben.
Ich möchte darauf hinweisen, dass irgendjemand muss es am Schluss dann bezahlen. Und irgendwo bleibt es hängen in irgendeinem Portemonnaie. Und das ist nicht zu unterschätzen, insbesondere für die mittelständischen Unternehmen, aber auch für die Endverbraucher.
Eines ist klar, der Preisüberwacher wird die politischen Debatten, die dieses Jahr laufen, sehr kritisch begleiten.
Die Schweiz wird schon wieder um eine Druckerei ärmer. Die Saint-Paul Holding AG in Freiburg gibt auf. Ihre wichtigste Kundin, die Freiburger Nachrichten, will ihre Zeitung nicht mehr in Freiburg drucken lassen. Rund 50 Arbeitsplätze gehen verloren. Mit einem Protestmarsch heute Mittag und einer Petition mit 11.500 Unterschriften wollen die Freiburgerinnen und Freiburger die Druckerei retten. Dass das gelingt, ist aber eher unwahrscheinlich. Die Schweizer Zeitungsdruckbranche ist im Umbruch. Patrick Mühlhauser.
Es ist kurz vor Mitternacht in der Paulus-Druckerei in Freiburg. Der Zeitungsdrucker Daniel Metro bereitet den Druck der Zeitung Freiburger Nachrichten vor.
Alors là, j'ai lancé la production dans la, j'ai introduit la production dans la machine.
Donc les... Ich habe die Produktionsdaten im Computer eingegeben. Nun kann ich die Rotationsmaschine programmieren. Meine Kollegen bereiten das Papier vor.
Alors, j'ai le feu vert pour y aller. Alors, on va accélérer la machine tout de suite. On est un petit peu en retard.
Der 50-Jährige druckt seit 14 Jahren die deutschsprachige Zeitung Freiburger Nachrichten und die französischsprachige La Liberté. Nacht für Nacht bis etwa 4 Uhr in der Früh. Damit soll nun Schluss sein. Die Zeitungsdruckerei wird geschlossen.
Nach dieser Nouvelle, ça nous est arrivé vraiment brutalement, on va dire. On s'y attendait pas du tout.
Das habe er nicht erwartet. Das sei ein Schock gewesen. Die Freiburger Nachrichten lassen ihre Zeitung ab 2015 bei Tamedia in Bern drucken. 40% günstiger als in der Paulus-Druckerei. Das sind Einsparungen von jährlich 600.000 Franken. Die Konsequenz: Die Paulus-Druckerei muss ihre Zeitungsabteilung ganz schließen, erklärt Direktor Thierry Moron.
À partir du moment où on n'imprime plus les Freiburg Nachrichten, ça veut dire qu'on produit à perte.
Ohne Freiburger Nachrichten sei der Zeitungsdruck für sie ein Verlustgeschäft. Das heißt, der Paulus Verlag muss auch seine eigene Zeitung La Liberté auswärts drucken lassen. Freiburg ist kein Einzelfall. Die Gassmann AG in Biel hat letztes Jahr mit dem Zeitungsdruck aufgehört und lässt das Bieler Tagblatt ebenfalls bei Tamedia in Bern drucken. Auch in Basel stehen die Rotationsmaschinen Ende März still. Die Basler Zeitung wird künftig in Zürich bei Tamedia gedruckt. Die Branche ist im Umbruch. In der Schweiz gibt es heute rund 40 Zeitungsdruckereien, doch die sind nur etwa zur Hälfte ausgelastet. Bei Rigne ist von 3 Rotationsmaschinen eine überflüssig. Die Druckerei der NZZ ist gar nur zu 30% ausgelastet.
So eine tiefe Auslastung gibt ökonomisch, betriebswirtschaftlich eigentlich keinen Sinn,
sagt Thomas Gsporner. Er ist Direktor des Verbandes Viscom und vertritt die Branche der Zeitungsdruckereien. Sinkende Werbeeinnahmen, Internet und sinkende Auflagen sind das Hauptproblem. Innerhalb von 10 Jahren ist die tägliche Auflage aller Zeitungen in der Schweiz um 1/4 geschrumpft. Die Zeitungsverlage sparen und geben deshalb das teure Druckereigeschäft auf.
Man muss davon ausgehen, dass weitere Druckereien sterben werden.
In den Augen von Thomas Gsporner werden die Zeitungsverlage vermehrt ihre Zeitungen zusammendrucken oder gar ins günstigere Ausland ausweichen.
Durchaus im grenznahen Bereich ist das denkbar. Ich weiß, dass es Verlage gibt, die das teilweise schon studiert haben.
Tamedia und NZZ beispielsweise ließen schon heute ihre Beilagen im süddeutschen Raum drucken. Zurück in der Paulus-Druckerei in Freiburg. Der Zeitungsdrucker Daniel Metro will nicht aufgeben.
Peut-être il y a encore des discussions qui sont possibles et puis que ça puisse continuer.
Er hofft, dass ein Wunder geschieht und die Freiburger Zeitungen auch künftig in Freiburg gedruckt werden.
12.49 Uhr, bald 10 vor 1. Rendezvous, die Mittagsinformationen samt Tagesgespräch gibt's immer um 12:30 auf dem Sender und ab 13:30 im Netz. srf.ch/rendezvous. Auf der Bahnlinie zwischen Zürich Flughafen und Winterthur gibt es seit gestern Nachmittag ein Problem. Nachdem ein historischer Zug eines Eisenbahnliebhabervereins entgleist ist, ist die Strecke nur noch eingleisig befahrbar. Die Frage stellt sich, was hat eine derartige Komposition zur Stoßzeit auf einer Hauptachse zu suchen? Zürich-Korrespondent Codin Vinzenz ist der Frage nachgegangen.
Eine Lok von 1966, zwei historische Personenwagen ohne Fahrgäste und zwei Güterwagen. Sie waren gestern um 16:30 zwischen Efretikon und Bassersdorf unterwegs. Ziel, ein Bahnhof im Kanton Thurgau. In einem Waldstück entgleiste einer der beiden Güterwagen, ein 30-jähriger versprayter Zweiachser, der offenbar schon eine ganze Weile in der SBB-Reparaturzentrale in Zürich-Altstetten gestanden war und hätte verschrottet werden sollen. Der historische Bahnverein, der diese Leerfahrt von gestern ausführte, wollte den Wagen retten. Warum der Wagen entgleist ist, wird untersucht. Beim Bahnverein vermutet man einen technischen Defekt. Dass eine solche private Überführung von historischem Rollmaterial der SBB den Feierabendverkehr in der Agglomeration Zürich und in die Ostschweiz durcheinanderbringt, ist für die Bahn unangenehm. Verhindern aber könne sie solche Fahrten nicht, erklärt SBB-Sprecher Daniele Palecki.
Wir müssen den entsprechenden Bahnunternehmen einen diskriminierungsfreien Zugang zur Bahn, wie das so schön heißt, ermöglichen. Also es darf dann niemand bevorzugt oder benachteiligt werden.
Mit anderen Worten, gibt es Platz auf dem Schienennetz für eine solche Fahrt, darf ein konzessioniertes Unternehmen wie dieser private Verein sie auch durchführen. Konkret funktioniert das so.
Wenn Sie eine Zugleistung anbieten möchten, dann gehen Sie zur Trasse Schweiz, bestellen sich da ein Schienenstück für eine gewisse Zeitdauer und werden das erhalten.
Diese Trasse Schweiz wurde vor 7 Jahren von den Bahnunternehmen zusammen mit dem Verband Öffentlicher Verkehr gegründet. Hintergrund, die Liberalisierung, also die Bahnreform, sie soll eben diesen freien Zugang zum Schweizer Schienennetz garantieren. Allerdings, betont Eisenbahnexperte Walter von Andrian, brauche es doch einiges, bis eine Firma oder ein Verein mit Zügen auf dem Schienennetz fahren dürfe.
Die müssen die Sicherheitsbestimmungen erfüllen. Und sämtliche Auflagen, das ist relativ umfangreich, was sie an Bestimmungen erfüllen müssen.
Unterdessen hat die SBB festgestellt, die Entgleisung hat mehr Schaden angerichtet als ursprünglich angenommen. Eine Weiche ging kaputt, eine Fahrleitung und Kabelschächte wurden beschädigt. Und die Strecke wird wohl erst morgen früh wieder normal befahrbar sein. Verspätungen allerdings soll es kaum mehr geben, heißt es bei der SBB. Für den Schaden wird die Versicherung des Bahnvereins aufkommen müssen. Für den alten Güterwagen, den die Bahnnostalgiker retten wollten, war es aber definitiv gestern die letzte Fahrt.
Kärnten, das österreichische Bundesland, ist, wie sein Tourismusbüro wirbt, wirklich anders. Die höchste Pro-Kopf-Verschuldung Österreichs und die höchste Arbeitslosigkeit. Das Land bankrott, die Landesbank notverstaatlicht, 2 Regierungsmitglieder wegen Korruption verurteilt. 20 Jahre Dominanz von Jörg Haiders Freiheitlichen Partei haben verheerende Spuren hinterlassen. Übermorgen wählt Kärnten, aber ob sich dann wirklich viel ändert? Joe Schelbert mit einem Stimmungsbild.
Also hallo, kommt herunter, wenn ihr euch traut.
Demonstration vor der Landesregierung gestern Abend in Klagenfurt. Genug ist genug, stand auf den Transparenten. Sprecher der verschiedensten Bürgerbewegungen Kärntens machten noch einmal ihrem Unmut über die Politik der letzten Jahre Luft und prangerten die Arroganz, den Machtmissbrauch und die Korruption der freiheitlichen Regierung an.
Kärnten gehört den Bürgerinnen und Bürgern und kein Politiker. Ja?
Genug ist genug. Wir lassen uns nicht in Kärnten erster Klasse und zweiter Klasse einteilen. Dankeschön.
Ja, ich möchte einen Landeshauptmann haben, für den ich mich nicht schummern muss. Ja.
Und ich wünsche mir für die Nacht der Wahl zurechnungsfähige Menschen. Genug ist genug.
Am allerschlimmsten für mich ist die Angst, die sich teilweise wie Mehltau über dieses Land gelegt hat.
Die Angst vor dem langen Arm der Regierung lähmt auch den Widerstand. Es waren nur ein paar Dutzend, die vor dem Regierungsgebäude demonstrierten. Angesichts der Misswirtschaft im Lande gar wenig, wie auch eine der Organisatorinnen Fina Bianca einräumt.
Die meisten Menschen sitzen zu Hause, reden und motschkern, also raunzend, ohne sich zu engagieren. Also insofern, es gibt wenige Menschen, die sich engagieren.
Gerade das Bürgertum, die Unternehmer hätten Angst, meint Walter Wratschko, selbst IT-Unternehmer. Viele geben zwar unter der Hand zu, dass sie beim Kärntner Korruptionssystem Auftrag gegen Parteispende mitmachten, aber wer weiß, vielleicht bleibe ja trotz Wahl alles beim Alten.
Sie haben natürlich immer noch Angst. Also gerade unter der Unternehmerschaft hörst du schon die Antwort, warten wir mal den 3. März ab. Und dort ist natürlich auch das Problem, der Kärntner Wirtschaft geht es schlecht. Und umso weniger getrauen sich die Unternehmer, selbst aufzustehen und was zu machen in dem Bereich.
Auch Gerhard Godescha, Mitglied der parteilosen Mutbürger, die mit ihren Demonstrationen mithalfen, dass in Kärnten Neuwahlen stattfinden, glaubt nicht mehr an die große Wende. Zu groß sei die Angst der Leute und zu groß die Macht der Freiheitlichen in allen Bereichen der Gesellschaft.
Ich war schon optimistischer, mittlerweile ist es aber ins Gegenteil umgekippt. Es wird punktuell Verbesserungen geben, was Korruption und Transparenz betrifft, aber generell wird es so bleiben, wie es ist. Sehr viele Veränderungen erwarte ich mir nicht.
Dabei wären sie bitter nötig. Kontrolle der Regierung, eine unabhängigere Justiz und eine schonungslose Aufarbeitung der letzten 20 Jahre. Aber Wahlen allein können diese Probleme nicht lösen. Das weiß auch Walter Wratschko. Dafür braucht es Zeit.
Ich glaube einfach nicht, dass am Sonntag alle Probleme gelöst werden. Es werden die ersten Köpfe der Hydra abgeschlagen werden, aber es werden auch einige übrig bleiben. Es werden nette 5 bis 10 Jahre auf uns warten.
5 bis 10 Jahre, wo Korruptionsprozesse geführt, Schulden zurückbezahlt und die Parteiwirtschaft abgebaut werden müssten. Und vor allem die Angst vor öffentlichem Engagement verschwinden sollte. Aber dafür braucht es wohl mehr als 5 bis 10 Jahre.
Das Auto war lange Zeit das Lieblingsaccessoire der Griechen. Fast jede Familie hatte mindestens 2. Doch diese Zeiten sind definitiv vorbei, wegen Löhnen, die schrumpfen, wegen Steuern, die steigen. Und dem teuren Benzin wollen viele Griechen wenigstens eines ihrer 2 Autos so schnell wie möglich loswerden, vor allem die großen Schlitten. Doch, wen wundert's, kaufen will diese Occasionen kaum jemand. Aus Athen berichtet Dorothea Seralidou.
Der Gebrauchtwagenmarkt Gerazas GmbH an der Thivon-Straße in Ilion, im Athener Westen. Seit 25 Jahren schon werden hier Gebrauchtwagen aller Art verkauft. Vom bescheidenen Opel Corsa bis zum imposanten Jeep Cherokee. Am Eingang zum 500 Quadratmeter großen Verkaufsgelände steht Inhaber Kostas Gerazas und hält Ausschau nach Kundschaft. Das Jahr hat sehr schlecht angefangen. Ich habe 3 Niederlassungen und verkaufe mittlerweile insgesamt 2 oder 3 Autos im Monat. Und das gilt schon als Erfolg. Die einzigen Autos, die überhaupt Chancen haben, verkauft zu werden, seien kleine Autos, sagt Gerazas. Nicht nur wegen der hohen Benzinpreise, sondern vor allem wegen der hohen Steuern, die neuerdings auf Autos mit großem Hubraum anfallen. Denn fährt jemand in Griechenland ein Auto mit großem Hubraum, geht der Staat davon aus, dass sein Besitzer auch hohe Haltungskosten hat und dementsprechend viel verdienen muss, um sich dieses Auto überhaupt leisten zu können. Je nach Hubraumgröße wird dem Steuerzahler so ein Einkommen von bis zu 77.800 Euro zugrunde gelegt, egal ob er diese Einnahmen tatsächlich hat oder nicht. Vielen Besitzern solcher Autos bleibt also im Moment nichts anderes übrig, als sie zu Schnäppchenpreisen zu verkaufen. Nikos Petropoulos ist einer davon. Der 55-Jährige will über Gebrauchtwagenhändler Gerazas seinen schwarzen, 8 Jahre alten Porsche Boxster verkaufen. Dabei trennt sich der Sportwagenliebhaber nur ungern von seinem frisch polierten Cabrio. Ich liebe mein Auto und ich würde es gerne behalten, aber ich kann es mir nicht mehr leisten. Leider haben unsere Autos wegen der hohen Steuern ihren Wert verloren. Früher hätte man ein Auto mit einem Kaufpreis von 100.000 Euro noch für rund 80.000 Euro weiterverkauft. Jetzt können wir solche Autos nicht einmal für 10.000 Euro loswerden. Nikos Petropoulos kommt allein für seinen Porsche auf eine Einkommenssteuer in Höhe von knapp 3.500 Euro. Hinzu kommen 880 Euro Kfz-Steuer und die neu eingeführte Luxussteuer für Autos ab 2 Litern Hubraum. Für einen Porsche Boxster sind das weitere 1.500 Euro im Jahr. Macht zusammen fast 6.000 Euro, weil er einen Porsche besitzt. Gebrauchtwagenhändler Gerazas findet die hohe Besteuerung absurd. Unter diesen Umständen würden seine Kollegen und er mittlerweile fast nur noch von den Autos leben, die sie ins Ausland vermitteln.
In der Vergangenheit haben wir ausschließlich Gebrauchtwagen importiert. Heute gibt es bei großen Autos nur noch Exporte. In alle europäischen Länder, aber auch in Drittländer wie Moldawien, Aserbaidschan, Russland. Es ist aber nicht ein Markt, der sich entwickelt, sondern wir exportieren nur, damit wir den kleinstmöglichen Verlust haben. Denn wir wissen, in Griechenland können wir solche Autos gar nicht mehr verkaufen. Ähnlich düster sieht es auch für den Neuwagenhandel aus. Nach Angaben des Verbands der griechischen Kfz-Importeure sind die Neuzulassungen seit 2008 um fast 80% zurückgegangen. Und auch hier seien die hohen Steuern das größte Problem.
Punkt 1. Gast im Tagesgespräch ist Achim Steiner. Er ist als UNO-Umweltschützer quasi der oberste Umweltschützer der Welt. Tagesgespräch nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Christoph Studer.
11% mehr Spar- und Anlagegelder, 6% plus beim Hypothekengeschäft und ein Reingewinn von 635 Millionen Franken. Die Raiffeisenbanken bleiben auf Wachstumskurs. Auch 2013 soll die Zahl der Filialen ausgebaut werden. Preisüberwacher Stefan Meyerhans hatte letztes Jahr einiges zu tun. Laut eigenen Angaben gingen von Konsumenten so viele Beschwerden ein wie noch nie. Am stärksten beschäftigten den Preisüberwacher die Wechselkursgewinne der Pharmabranche und die neuen Fallpauschalen bei den Spitälern. Facebook und Chatrooms. Viele Eltern wissen nicht, was ihre Kinder im Netz so treiben. Das zeigt eine internationale Studie, an der auch die Universität Zürich mitgearbeitet hat.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.